Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Und? Wie war es in Berlin?
Sehr schön.
Ja?
Sehr schön war es dort.
Was habt ihr so gemacht?
Eine tolle Stadt. Hauptsächlich waren wir auf dem System of a Down Konzert, wie du bereits weißt.
Mhm.
Und das war auf jeden Fall episch.
Episch.
Würde ich sagen, ja. Episch.
Mhm.
Eine großartige Erfahrung war das.
Wer hat da noch so gespielt? Welche andere Kapelle?
Acid Bath. Und Queens of the Stone Age. Mit, keine Ahnung, wie viele Leute waren das? 70.000 im Olympiastadion. Schon krass.
Das glaube ich.
Schon eindrucksvoll. So, Toni, mein Lieber.
Aber jetzt, Moment. Was habt ihr noch so getrieben? Habt ihr auch viel gegessen?
Ja, gut gegessen. Natürlich.
Also gut impliziert viel oder?
Sowohl als auch, sowohl gut als auch viel.
Okay.
Auf jeden Fall. Gut. Ja, wir haben es uns gut gehen lassen. Auf jeden Fall.
Nichts anderes hätte ich erwartet.
Ja.
Ja, schön. Berlin. Du bist so wunderbar. Ja, und jetzt? Bist du wieder da? Hast du jetzt einen Kater?
Nicht mehr. Ich hatte ja ein Wochenende Zeit zum Recovern. Also alles gut. Ich freue mich jetzt. Es war ja Deload. Leute. Kennt man ja, Deload. Jetzt wieder richtig Bock, ins Training einzusteigen.
Mhm.
Freue mich schon. Richtig Bock auf Routine die nächsten Wochen. Ja, let's fucking go.
Das tut dir auch mal ganz gut, wieder zu trainieren.
Ja, ich glaube auch.
Hm.
Mir auch. Du hast mir beigebracht, wachsen tut man nicht in den Phasen, wo man schwer trainiert und hart trainiert, sondern in den Phasen dazwischen.
Mhm.
Das heißt, theoretisch war das halt jetzt eine Wachstumswoche.
Na ja, Moment, man muss dazu sagen, wenn man vorher ausreichend Stimulus angehäuft hat.
Was implizierst du hier? Was willst du mir unterstellen?
Das könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich damit meine.
Frechheit.
Frechheit.
Absolute Frechheit. Ja, ja Leute, wir haben heute ein cooles Thema für euch im Gepäck, wie man sagt.
Sagt man das so?
So sagt man das.
Im Gepäck dabei.
Bevor wir uns kümmern um das heutige Thema. Das verrät euch gleich der Andi, was das heutige Thema ist.
Ich
habe ihn nämlich noch gebrieft, gerade eben. Deswegen weiß ich, dass es weiß. wollte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass ihr mit Code MTMT immer maximal sparen könnt bei ESN. Und nicht nur das, sondern ihr supportet auch uns. Ihr supportet diesen Podcast, wenn ihr das tut. Und ja, wir sind euch wie immer sehr dankbar, dass ihr das so zahlreich macht. Also, Shoutout ESN, Shoutout an euch. Und jetzt, Andi, darfst du verraten, was du uns heute für ein Thema mitgebracht hast?
Ich weiß gar nicht, was du willst von mir. Aber mir ist es gerade nochmal eingefallen, was quasi ja die Headline eigentlich war. Muscle-Mind-Connection, richtig? Und als Subtitel interner versus externer Fokus.
Ich würde es eher umdrehen, glaube ich.
Siehst du? Das ist der Punkt.
Ja, sorry. Interner versus externer Fokus, Subtitel Muscle-Mind-Connection. Und eigentlich müsste der Subtitel auch noch ein anderer sein, aber da kommen wir dann vielleicht im Gespräch drauf.
Ja,
ist noch geheim.
Ist geheim.
So, man muss ja auch das Publikum ein bisschen auf die Folter spannen. Einen gewissen Spannungsbogen sorgen.
Oh, Spannungsbogen ist mir auch gerade eingefallen als Wort.
So nämlich.
Okay, drin. Also jetzt nochmal, wie fangen wir an?
Externer versus interner Fokus.
Mhm.
Und dann Übergang zu Muscle-Mind-Connection und der mysteriösen weiteren Unterüberschrift, auf die wir vielleicht auch noch kommen.
Ja, ich weiß nicht, was du redest, aber wir werden da schon noch drauf kommen.
Ich glaube, ja.
Wir werden es ausrollen im Laufe des Gesprächs. Also was heißt denn das überhaupt, externer oder interner Fokus?
Ja, im Prinzip heißt es nur, worauf legst du deinen Fokus im Training? Also hast du den eher im Externen? oder im Internen? Also bist du quasi in deinem Körper drinnen gedanklich? Mhm. Konzentrierst du dich auf Dinge, die in deinem Körper passieren, wie zum Beispiel einen Muskel, der kontrahiert? Und externer Fokus wäre dann, du konzentrierst dich eher auf die Umwelt oder irgendwas in der Umwelt, wie zum Beispiel eine Hantel oder den Boden. Das sind so die klassischen Dinge. Mhm. Das Ganze kann man dann auch immer so ein bisschen koppeln an, wie coachen wir, also wie cueen wir unsere Leute, wie instruieren wir unsere Leute. Mhm. Da gibt es ja dann auch eben external cueing und internal cueing. Und da weiß ich noch, 2006 oder so, nein, 16, stimmt, wir haben ja schon 26. Aber ungefähr vor 10 Jahren waren wir das letzte Mal auf dem Functional Training Summit hier in München.
Ich glaube, dass es länger her ist. Aber ja, egal. Irgendwann da.
Irgendwann
halt.
So 2015 oder irgendwie so. Und da war gerade so eins der neuen heißen Themen, war eben so dieses External Cueing von Nick Winkelmann. Und der hatte auch einen Vortrag gehalten auf diesem Functional Training.
Der hatte das im Gepäck dabei.
Der hatte das in seiner inhaltlichen Inhaltstasche, hatte das mitgebracht, dieses Thema. Ja. So wie wir heute auch euch dieses Thema mitgebracht haben. Und damals war das so der heiße Scheiß, eben External Cueing. Und ich glaube, das sollte man immer so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, sich mit dem Thema befasst, auch so ein bisschen aneinander koppeln. Also nicht nur eben, wie ist mein Fokus irgendwie im Training, sondern auch, was bedeutet das für mich als Coach, als Therapeuten, wenn ich Bewegung anleite. Mhm. So.
Was gibt es denn für so Hacks, ich nenne es mal mit Absicht Hacks, im externen Fokus? Also sprich, was sind da, du hast ja schon so ein paar angesprochen, aber was gibt es denn da für Eselsbrücken, für Cues, die man den zu Trainierenden irgendwie mitgeben kann?
Ja, das, was mir als erstes einfällt, ist so dieses Analogien und Bilder zeichnen für Menschen. Mhm. So, das hat sich ja auch so ein bisschen etabliert irgendwie, zumindest so in unserer Bubble, dass man halt, mei, was gibt's, also gibt's da natürlich auch irgendwie alberne Beispiele, aber stell dir vor, du würdest eine Orange in deine Achselhöhle pressen. Weißt du? So ein Bums, so ein Quatsch zum Beispiel. Mhm, so, weil man eben festgestellt hat, dass so diese Analogien eben dafür sorgen, dass der Fokus so ein bisschen eben wieder auf was Externes gerichtet wird und das funktioniert anscheinend besser für manche Sachen. Also es kommt natürlich darauf an, was für ein Outcome du haben willst von deinem Training. Ich meine, wir werden bestimmt noch ein bisschen über Muskelaufbau und Bodybuilding sprechen, wenn wir über Muscle-Mind-Connection sprechen. Mhm. Aber für mich ist so ein Key-Learning, dass eben, da gibt es auch Studien und so weiter und eben Nick Winkelmann hat da, glaube ich, auch ein Buch geschrieben und war da eben so ein Vorreiter und dem sein Hauptpunkt war, dass eben externer Fokus, externes Cueing, internem Fokus und Cueing überlegen ist, aber auch nur, wenn es um Performance und Outputs geht. Mhm. Also das betrifft dann oft, ich sag mal, komplexere Bewegungsabläufe, Sprints zum Beispiel oder sowas, wo halt immer so ein externer Fokus überlegen ist. Also du wirst nicht weit kommen, wenn du jetzt irgendein Beispiel, wenn du die Sprinttechnik von irgendwem coachen willst und du sagst, hey, konzentrier dich darauf, dass du deine Hüfte besser streckst oder schneller streckst oder so. Also das wäre dann so dieser interne Fokus. Und der hat eben rausgefunden, dass es besser funktioniert, dass die Outcomes besser sind, wenn man eben eher zum Beispiel sagt, zieh den Boden unter dir durch oder so. Das wäre jetzt ein Beispiel für einen externen Cue oder externen Fokus. Mhm.
Ich glaube, also da geht es ja viel um Distanzen zum Beispiel auch. Also der Nick Winkelmann hat ja auch gesagt, so stell dir vor, du springst über das Hütchen hinaus und so weiter. Also der hat ja quasi wirklich den externen Fokus darauf gelegt, dass man einfach gewisse eben Längen überwinden sollte. Er hat gemeint, auch mach es so schnell wie möglich, etc., etc., etc. Also solche Dinge. Ich glaube, die 3Ds oder so, ich krieg's jetzt aber nicht mehr zusammen, oder sogar 4Ds, I don't know, aber 3Ds, glaube ich, waren von Nick Winkelmann. Distance, das ist das einzige englische Wort, das ich kenne mit D. Ja, aber da waren noch zwei andere.
Also es waren drei, aber...
Es waren drei, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ist ja auch egal.
Ist wirklich schon lange her.
Aber ich möchte jetzt gleich schon mal ein großes Aber sagen. Ich glaube, dass, das habe ich ja auch schon da vor über 10 Jahren irgendwie immer in Frage gestellt. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Also es geht ja quasi immer um komplexe Bewegungen und es geht ja quasi immer um Output und Performance Goals. Das heißt, es geht eigentlich immer in dieser Betrachtung darum, dass man sich komplexe Bewegungen anschaut. Also mehrgelenkige wie jetzt einen Sprint, einen Sprung, Hochsprung, Weitsprung, Speerwurf, whatsoever.
Aber das kann man dann, glaube ich, auch so ein bisschen aufs Gym übertragen und halt, also auch da komplexere Bewegungsmuster, keine Ahnung, Ausfallschritte, Squats und so, die klassischen
Komponenten. Genau, und da würde ich letztendlich quasi gleich die Transition nehmen, weil du hast es ja auch schon angesprochen, wie coachen wir, weil wir natürlich einen gewissen Fokus haben in dem, was wir den Menschen weitergeben. Versus wie trainierst du jetzt zum Beispiel extra für dich? Also weil du ja versuchtest, auch ein Bodybuilder zu sein. Und nur nochmal als kleiner Gedanke auch, weil ich finde, das ist schon wichtig und auch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn du halt so ein unglaublicher Profi bist und so hochspezifiziert bist in deiner Disziplin, kannst du halt extrem viel erreichen durch einen externen Fokus, hast dann aber auch die Möglichkeit, einen internen Fokus, eben, weil was du gerade sagst, streck deine Hüfte mehr oder achte darauf, dass du wirklich einfach deine Zehen mehr anziehst und so weiter, ja, beim Sprint whatsoever. Ich glaube, dass man das dann ab einem gewissen Level auch wieder braucht, um dann die Nuancen weiter zu verbessern.
Ja, und es kommt halt auch immer sehr krass drauf an, weil man kann es halt nicht verallgemeinern. Mhm. Und es gibt kein Entweder-Oder. Also eben, man kann mit beidem arbeiten, in seinem eigenen Training, natürlich auch im Coaching. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist, ja, es geht um Output und Performance, wo eben der externe Fokus überlegen zu sein scheint. Aber es geht auch um motorisches Lernen von eben diesen komplexen Bewegungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, wo ein externer Fokus überlegen ist. Und es macht auch Sinn, wenn man Grundlagen von motorischem Lernen eben versteht und Grundlagen von Bewegung, also Prinzipien von Bewegung, also Selbstorganisation, wie das eben so funktioniert, dann ist es eigentlich total logisch, dass es wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man den Fokus eher ins Externe richtet. Und da ist es sogar so, glaube ich, dass ein interner Fokus sogar sich negativ auswirken kann. Mhm. Also der ist nicht nur vielleicht nicht so effektiv, sondern man kann sich oft im Weg stehen, gerade im Lernen von neuen Bewegungen, beziehungsweise wir als Coaches stehen dann unseren Kunden im Weg, weil man Dinge manipuliert, die man nicht manipulieren sollte und dadurch die effiziente Selbstorganisation des Bewegungssystems quasi behindert.
Mhm, absolut. Ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt nach dem CLA vorgeht und den immer heranzieht, um Leuten wirklich was beizubringen, also Bewegungslernen zu fördern, dass man den Lösungsweg extrem verengt, ja, was ja per se jetzt nicht falsch ist, aber vielleicht gerade wenn man einen internen Fokus drauflegt, dem Menschen, mit dem man arbeitet, nur wieder die gleiche Strategie ohnehin gibt, die er vielleicht schon hat.
Ja, deswegen sollte man da schon auch so mit ein bisschen Verständnis und Fingerspitzengefühl vielleicht vorgehen. Und ich meine, eigentlich wollen wir jetzt nicht in erster Linie über Cueing reden, so, ja. Weil Constraints-Led Approach hat für mich so diese Diskussion abgelöst, so die damals geführt wurde über internen und externen Fokus. Dann kam der Constraints-Led Approach im Coaching, alles, was damit einhergeht, also die ganzen Theorien und Prinzipien, auf der das Ganze aufbaut. Also gibt ja nicht umsonst ein komplettes Kapitel in der MTMT-Methode über den Constraints-Led Approach, weil das ist halt die Art und Weise, wie wir coachen, wie wir Bewegung am Ende immer coachen, aber das ist natürlich auch wieder, also das betrifft wenig den Bereich Bodybuilding und Isolation und es betrifft viel mehr den Bereich von Integration, sage ich jetzt einfach mal, also eben, wenn man mehr mit komplexen Bewegungen arbeitet, vielleicht nennt das der eine oder andere mit funktionellen Bewegungen, vielleicht auch nicht, ist auch egal, aber eben komplexere Bewegungen erfordern das, wenn man das Leuten besser beibringen will und viel mit denen arbeitet. Also ja, Constraints-Led Approach nochmal ein ganz eigenes Thema, da könnte man auch noch ein, zwei Folgen drüber machen. Aber ich finde, gerade wenn man die Unterscheidung mal verstanden hat zwischen intern, extern, das Thema Muscle-Mind-Connection eben auch sehr interessant, weil ich sehe sehr wenig sinnvollen, guten Content darüber. Mhm. Also es streiten sich zwar Leute irgendwie drüber im Internet, ob das jetzt ein Thing ist.
Ob es es gibt überhaupt.
Ob es es gibt und ob es was bringt für Muskelaufbau und so weiter. Und da kommen dann Leute mit irgendwelchen Studien um die Ecke, die so krass limitiert sind, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, seine Meinung aufzubauen auf diesen Studienergebnissen. Und ich glaube, auch da, wenn es um Muscle-Mind-Connection geht, da sollte man sich dem Ganzen erstens sehr praktisch nähern und dann eben auch prinzipienbasiert nähern. Und da spielen diese Prinzipien auf jeden Fall auch eine große Rolle, die wir jetzt schon angesprochen haben, so zum Beispiel Selbstorganisation. Und warum macht welcher Fokus was? Aber es hat ja definitiv einen Grund, warum Bodybuilder die absoluten Könige des internen Fokuses sind. Und natürlich benutzen die auch manchmal einen externen Fokus, also Dinge wie, um noch ein paar Beispiele zu nennen, schieb den Boden weg oder wenn man in der Maschine sitzt, so drück das, das Pad, das Polster so weit von dir weg, wie du kannst oder so. Das sind auch Dinge, die natürlich auch irgendwie im Bodybuilding Anwendung finden. Aber trotzdem konzentrieren sich halt Leute, die auf hohem Niveau, sage ich mal, Muskeln aufbauen wollen, viel mehr mit Isolation und dann eben auch Muscle-Mind-Connection und was sie spüren, was sie wahrnehmen während Bewegungen. Das ist ein Riesenunterschied, also ob du jetzt jemanden vor dir hast, der einfach nur trainiert, um gesund zu sein, fit zu sein, fit für den Alltag zu sein, fit fürs Leben zu sein. Das sind so Dinge, die man als Coach, glaube ich, auch wissen sollte, damit man eben weiß, in welchen Situationen man vielleicht was eher anwendet, beziehungsweise wie man den Fokus von seinem Gegenüber halt steuert, weil das ist ja das, was wir am Ende machen, wenn wir Leute coachen.
Ich glaube, du hast jetzt schon diverse Male von Selbstorganisation gesprochen und wenn euch das nicht klar ist, was das ist, dann solltet ihr das nachlesen, eben in der MTMT-Methode. Darüber sprechen wir ja ganz viel und das ist ja ein wunderbares Konzept und eine Superpower, die wir eigentlich alle haben. Und am Ende bedeutet es ja letztendlich auch Effizienz. Also Selbstorganisation gibt uns die Möglichkeit, Bewegungsaufgaben effizient zu lösen. Wenn wir jetzt das Gegenteil davon machen, also sprich Bodybuilding, sprich den internen Fokus versus externen Fokus anwenden, dann sind wir unglaublich ineffizient bezogen auf Bewegungsökonomie. So, wir sind unglaublich spezifisch und unglaublich effizient im Sinne von, ich treffe einen Muskel, um so einen Fachjargon aus dem Bodybuilding heranzuziehen. Aber insgesamt sind wir unglaublich ineffizient. Und wir wissen ja auch, wenn man dir zugehört hat in der MTMT-Methode, dass eines unserer größten Bestreben neben Sicherheit Effizienz ist. So, also hier dieses ganze System will einfach mit der Energie so weit haushalten, wie es nur irgendwie möglich ist, oder? Deswegen versuchen wir alle Bewegungsaufgaben, also jetzt in dem physischen Kontext, so effizient wie möglich zu bewegen, zu erledigen. Das heißt, wir bewegen so viele Strukturen wie nur irgendwie möglich und nicht nur eine. Und im Bodybuilding ist es eigentlich genau das Gegenteil. Im Bodybuilding versuchen wir ja zu isolieren und versuchen den Fokus intern so zu verschieben, dass wir Brustpresse. Dass es so ist, dass ich wirklich mit der Brust die Bewegung schiebe und vielleicht nicht mehr vorderen Delta und mit dem Trizeps, die auch unweigerlich mitarbeiten werden, aber halt nicht die Hauptarbeit übernehmen sollten. Wenn ich da jemanden reinsetze, der letztendlich irgendwie nicht Bodybuilding geschult ist, dann wird der oder die Bewegung wahrscheinlich so absolvieren, vielleicht ad absurdum geführt jetzt, wenn ihr mich seht, ich werde drücken und werde quasi vorne letztendlich irgendwie halt reachen. Weil das ist kein Bodybuilding, by the way, sondern das wäre halt einfach die Bewegung sehr, sehr bewegungseffizient zu lösen, weil ich einfach sehr, sehr viele bewegungsbeinhaltende Elemente mit involviere in die Bewegung. Also sprich, ich werde nicht nur meine Packs irgendwie aufblasen, sondern ich werde vorderen Delta, ich werde Serratus, ich werde wahrscheinlich den Lat mitbewegen und so weiter. Und solche Leute, also wenn du so Newbies in solche Maschinen sitzt, dann siehst du ja auch sowas. Die drücken halt oder ziehen halt irgendwie das Gewicht irgendwie weg, wie es halt so gehen würde, ohne die Möglichkeit zu haben, den Körper so isoliert in einer Position rigide zu fixieren, um letztendlich mich so ineffizient zu bewegen, mit dem Fokus auf größte Effizienz, auf den beanspruchten Muskel, den ich im Fokus habe. Verstanden?
Ja.
Okay.
Das ist erstmal also auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass ich glaube, Gary Ward hat es mal gesagt, so our brain is hardwired for perfection, also unser Gehirn ist inhärent so gepolt, dass es quasi, was auf Bewegen bezogen, immer um Perfektion bemüht ist. Und Perfektion bedeutet eben auch eben ganz viel Effizienz. Mhm. So, und normalerweise bedeutet das, dass unser System alle Ressourcen nutzt, um eine Bewegungsaufgabe zu erledigen, die es zur Verfügung hat. Und Ressourcen bedeutet halt auch Muskeln und Muskelgruppen, logischerweise. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir in komplexen Bewegungen, wenn es um einen Gesamtoutput geht, zum Beispiel ein, wie viel Gewicht kann ich bewegen in einer Kniebeuge, dann werden wir versuchen, automatisch, selbstorganisiert, eben so viele Strukturen wie möglich heranzuziehen, um dieses schwere Gewicht zu bewegen. Und das ist ein Stimulus, das ist ein Outcome, das ist ein Performance-Outcome, whatever. Aber Muskeln aufbauen, da geht es ja auch um Output, logischerweise. Es geht ja um mechanische Spannung auf diesen Muskel, aber es geht halt um mechanische Spannung auf diesen Muskel. Und je fortgeschrittener man ist, desto mehr wird man ja versuchen, gewisse Muskeln zu isolieren, weil für den Anfänger würde ich ja auch sagen, so hey, alle deine Muskeln werden wachsen, wenn du halt einfach progressiv schwere, komplexe Bewegungen trainierst.
Ja.
Aber ja, ab einem gewissen Punkt und ab einer gewissen Spezialisierung und so macht es eben Sinn, da vielleicht ein bisschen umzudenken. Und das bedeutet, gute Bodybuilder sind gut darin, sich absichtlich Bewegungen ineffizient zu gestalten. So.
Das ist das, was ich gesagt habe, nur besser zusammengefasst.
Nochmal zusammengefasst.
Als wäre er Claude. So. Danke, Claude.
Ja, weil das ist ein wichtiges Learning, das ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, oft untergeht oder gar nicht gesehen wird in so einer Diskussion, wenn es um Muscle-Mind-Connection, Muskelaufbau und so weiter geht. Und man sieht es ja auch. Also ich bin jetzt hier, ich bin im Commercial Gym, ich trainiere da und man denkt sich so, okay, man kann ja in Maschinen gar nicht so viel falsch machen, in Anführungszeichen. Und da geht es auch nicht um richtig oder falsch. Aber wenn dein einziger Fokus ist, in dieser Maschine das maximale Gewicht für die maximalen Wiederholungen zu bewegen, naja, dann wirst du von ganz alleine in kompensatorische Strategien auch, aber dann wirst du ganz alleine da rein verfallen, dass du eben das effizient machst, dass du alle Muskeln benutzt und dann wird auf einmal aus einer Brustpresse eben eine vordere Deltapresse oder eine Trizepspresse oder was auch immer. Mhm. Und dann ist nur die Frage, ob das zielführend ist. Dann, also für mich gesprochen so, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Woran das liegt, I don't know, da könnte man auch drüber diskutieren. Wahrscheinlich in erster Linie einfach an meiner Form, an meiner Morphologie, an meiner Knochenstruktur, an meinen Muskelansätzen und so weiter. Für mich ist es nicht leicht, viel mit meinen Brustmuskeln zu arbeiten in der Brustpresse. So, wenn ich einfach nur den Fokus hätte auf, ich will maximales Gewicht schieben für maximale Reps, dann würde ich ganz, ganz krass immer meine vorderen Delts stimulieren und relativ wenig meine Brust. Nicht gar nicht, so, weil das ist ja auch so ein Internetding. Dann sagen Leute, ja, das ist Zero Chest, wenn du das so und so machst. Ich mir so, ja, genau. Aber ich finde die Nuancen sehr interessant, weil ich das jetzt zum ersten Mal für mich selber auch wirklich praktiziere. So. Mir wurde ja immer vorgeworfen, dass ich nicht gern fühle im Training. So. Mhm. Und weil ich mich immer so ein bisschen dagegen gesträubt habe, eben gegen internen Fokus, gegen so dieses, spürst du auch den und den Muskel, weil es halt für meinen persönlichen Kontext und auch den Kontext im Personal Training für Kunden meiner Meinung nach sehr selten relevant ist.
Mhm. Ist es. Absolut.
Genau, aber jetzt habe ich ein Trainingsziel und eine Trainingsart, wo das halt für mich zum ersten Mal richtig relevant wird. Und jetzt fange ich auch an, so diese ganzen Nuancen eben zu verstehen, richtig mit einer Brustpresse umzugehen oder mit einer, keine Ahnung, was auch immer für eine Maschine. Und das ist schon sehr, sehr interessant, weil für mich ist Muscle-Mind-Connection, wenn man es mal so nennen will, ist halt ein Skill. So, das kannst du halt besser oder schlechter. Ich kann es noch nicht besonders gut, weil ich es halt bis jetzt nie wirklich geübt habe. Und am Ende, und darauf wollte ich vorhin hinaus, und du hast es gerade auch schon gesagt, so, am Ende ist eine Muscle-Mind-Connection für mich auch wenig Muscle-Mind-Connection, sondern halt eine Muskel-Positions-Connection, eine Muskel-Skelett-Connection in erster Linie. Weil wenn ich es schaffe, mich mein Skelett in einer gewissen Position zu halten und in einer Position dann eine Bewegung durchzuführen, dann zwinge ich ja das jeweilige Muskelgewebe dazu, die Arbeit zu machen. Mhm. Und dann werde ich wahrscheinlich auch diesen Muskel besser spüren. Aber das ist, also ich setze mich nicht, wenn man in der Brustpresse maximal seine Brust belasten will, man setzt sich einfach nur rein und konzentriert sich nur darauf, dass man quasi im Muskel bleibt und spürt, okay, meine Brustmuskeln machen jetzt diese Bewegung und mit denen drücke ich das Gewicht nach vorne. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, weil wenn du nicht auf deine Position achtest, also eben wie ist mein Brustbein positioniert, wie wo sind meine Ellenbogen relativ zu meinem Oberkörper und so weiter, also das meine ich mit Position der Knochen. Wenn man das nicht beachtet, dann kannst du dich so viel in deinen Muskel reindenken, wie du willst. Ich glaube nicht, dass es eine effektive Strategie sein wird, um wirklich die Muskulatur, die du treffen willst, zu treffen.
Mhm. Ich meine, da regiert auch wieder mal das Prinzip PDF, oder? Also gerade im Bodybuilding auch. Also wenn du den internen Fokus, Muscle-Mind-Connection, nicht eben halt auf Muscle-Mind, sondern Position-Mind-Connection hast, dann ist das quasi hierarchisch die Ebene, auf die es sich zu fokussieren gilt, weil dann eben die Muskeln das machen, was du eigentlich willst. So. Und ich glaube, Bodybuilder machen das unweigerlich, weil die sind natürlich nur muskulär fixiert, aber die Grundsätzlichkeit, die dahinter steht, ist quasi die Fixierung und die Rigidität ihrer Position. Und dann sind wir ja auch wieder genau an dem Punkt, warum wir ja dieses ganze Zeugs überhaupt auch machen und so weiter. Jetzt wieder Shoutout Urs, wenn man sich den mit dem Selfie-Stick anschaut, also Function follows Form und Form follows Function irgendwann und so weiter, dann wird es einfach so, dass das ganze System einfach diese Rigidität, die es braucht, um maximale Lasten mit Fokus auf einen Muskel zu bewältigen, das wird dann quasi irgendwann mal der Habitus, der diesen Menschen begleitet. Und das weiß man ja eben von Kraftathleten, gerade von Bodybuildern. Ja, ich finde so, ich weiß nicht, ob wir, also da haben wir beide sicherlich einfach auch immer wieder im Training darüber gesprochen, so je isolierter das Training, also je fokussierter ein Muskel in den Mangel genommen wird, desto wichtiger ist für mich ein interner Fokus.
Und wie funktioniert es bei dir? Also beschreib mal deinen gedanklichen Prozess, wenn du jetzt einen Muskel eben isoliert in die Mangel nehmen willst, weil also, du das Ziel hast, den eben isoliert zu trainieren.
Ich würde als allererstes würde ich gern von mir weggehen noch mal kurz und so ein eigentlich so einen Fingerzeig auf alle, die zuhören und isolierte Bewegungen trainieren. Alle hier im Gym auch und so weiter profitieren immer extrem davon, wenn sie Isolationsbewegungen machen, dass sie als allererstes mal leichter machen. Weil leichter meistens ermöglicht, dass man den internen Fokus steigert. Und dass man wirklich steigert, dass man halt nicht ein Outcome, so ein Performance-Ziel hat, sondern einfach wirklich ein Fühlen-Fühlen-Ziel. Das ist mir das Wichtigste. So für alle. Shoutout Javan, Shoutout Amigos und so weiter. Wie oft habe ich versucht, euch Curls beizubringen und so weiter. Und als ich es dann irgendwann mal gecheckt habe, sind auch eure Bizeps gewachsen. So. Und mein Fokus ist genau das Gleiche. Also gerade bei so kleinen Bewegungen wie Bizeps-Curls oder jegliche Form von Trizeps involvierenden Bewegungen, ist es für mich immer erstmal wichtig, dass ich zoome in mich rein und ich stelle mir wirklich vor, wie muss ich meine Knochen positionieren, also welche Position muss mein System, also erstmal mein axiales Skelett und dann letztendlich aber auch die angehängten Strukturen, also halt die Arme oder die Beine einnehmen, damit ich quasi wirklich den Muskel in die Position bringe, damit er am ineffizientesten arbeiten kann.
Schulterblatt auch natürlich super wichtig, also wenn wir bei Armtraining sind.
Absolut.
So, wie positionierst du das, wie fixierst du das? So, wo man eben sagt, okay, in komplexeren Bewegungen, wenn wir unseren Arm irgendwie bewegen, dann wird sich unser Schulterblatt immer mitbewegen. Aber wenn man seinen Oberarm eben fixiert halten will, weil man einfach nur den Ellenbogen beugen oder strecken will, dann muss es natürlich, also passiert es darüber, dass du dein Schulterblatt rigide machst und kontrollierst. Mhm. Also alles so Dinge, die kontextabhängig halt, ja, relevant sind.
Und die können auch rigide bleiben in der entgegenteiligen Position. Also sie müssen quasi nicht in Depression und Adduktion festhängen, sondern sie können auch quasi halt in einem maximalen Reach festhängen. Aber meistens halt in einer rigiden Position. So, also kontextabhängig natürlich.
Ja, oder auch, was passiert mit deinem Becken? Also eben Schulterblätter und Becken oft sehr wichtig. Mhm. Also wie kann ich mein Becken kontrollieren und auch rigide halten? Jetzt zum Beispiel in so ganz simplen Dingen wie Beinbeuger, Beinstrecker und so weiter. Damit ich eben nicht ein gewisses Momentum generiere, um das Gewicht zu bewegen, was zum Beispiel durch meinen unteren Rücken passiert, sondern eben wirklich mit der Zielmuskulatur arbeite. Und man könnte natürlich auch sagen, ja, ist doch egal, wenn ich ein bisschen zusätzlich meinen eben irgendwo anders noch Muskeln benutze, um das Gewicht zu bewegen, dann heißt es ja nicht, dass ich weniger Stimulus bekomme für die eigentliche Zielmuskulatur. So, weißt du, was ich meine? Also ich könnte auch sagen, ja, weil das sind so der Technik-Nihilismus, der ist ja auch so, verbreitet sich gefühlt immer weiter in der Branche. Und man dann sagt, ja, ist doch egal. Was würdest du dazu sagen?
Ja, absolut.
Ist es nicht eigentlich egal?
Nein, definitiv nicht. Und ich würde auch sagen, das ist ja die Diskussion, die auch im Bodybuilding explizit halt schon seit Jahrzehnten geführt wird. Also die Leute, die quasi halt schwer und falsch trainieren, so nach dem Motto. Und dann die Leute, die beide seien eher langsamer, kontrollierter und weniger schwer, also was die absolute Intensität anbelangt, trainiert haben. Und ich glaube, dass da halt jeder so so seinen Weg findet, logischerweise. Aber, und das ist jetzt super anmaßend und subjektiv anekdotisch von mir, aber all die Bodybuilder, die für mich schöne Körper gehabt haben, haben eher kontrolliert und positionsfixiert trainiert. Viele andere, ich meine, das ist halt, nochmal, sorry, das ist halt wirklich super anmaßend. Viele andere haben halt einfach Gewicht gebolzt und so weiter und haben aber für mich nie die Ästhetik gehabt, die ausbalancierten Muskelbäuche und sonst was. Das ist extrem viel Genetik und sehr, sehr subjektiv und so weiter und so fort. Und trotzdem glaube ich einfach, dass wenn du ein guter Trainierer bist, dann weißt du zu unterscheiden, was du trainierst und wie du es dann machst. Also ich meine, wenn ein Ronnie Coleman, keine Ahnung, 800 Pfund Front Squats gemacht hat, dann hat er sich nicht vorgestellt, okay, also ich will jetzt quasi nur mein Vastus Medialis benutzen, um diese Bewegung zu bewältigen.
Squeeze die Quads.
Ja, genau.
Hat er sich ganz bestimmt nicht gedacht.
Aber bei anderen Sachen, denke ich, hat er das schon gemacht. Ganz klar. Also wenn man den zum Beispiel anschaut, also so typische Bodybuilding-Sachen, also auch, ich glaube, auch sowas wird heutzutage ja von der Internetpolizei irgendwie auch in Frage gestellt und so weiter und Leute sagen, hätte er so das und so weiter anders gemacht, wäre noch krasser gewesen oder so. Sowas gibt es ja bestimmt. Aber wenn man sich so dieses Partial Wrap Ding anschaut von Bizeps Curls oder auf Trizeps Extensionen und so weiter, dann ist das einfach was halt Bodybuilder irgendwie beide sein gespürt haben, dass ihnen das quasi einen, mit jeder Rap mehr irgendwie einen erhöhten Stimulus bringt, als wenn sie quasi irgendwie halt Entspannung, Anspannung. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn es quasi so ist, dass diese, jetzt kommt noch was Böses oder Time on Attention.
Es war klar, dass du dahin gehst, ja.
Und wir hatten das ja schon vor einigen Podcasts, dass man vielleicht Time on Attention umbenennen muss in Time under motorischer Kontrolle. So mit einem gewissen Fokus auf irgendwas. Keine Ahnung. Also es kann auch was Komplexes sein, logischerweise. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch nichts anderes ist als halt ein hoher interner Fokus.
Ja, und also was da für mich dann noch mit reinkommt, ist so dieses im Muskel bleiben, bedeutet ja, korrigier mich, wenn ich falsch liege, für dich auch, dass du eben den Muskel die ganze Zeit auf Spannung hältst und keine Pausen machst. Also eben nicht quasi, du machst nicht einen Curl,
so wie alle,
curlst es hoch,
so wie du zum Beispiel,
lässt
auch
das Gewicht hängen,
ja,
hast quasi eine kurze Entspannungsphase.
Genau.
Zum Beispiel in der gestreckten Position und
ja,
dann curlst du wieder,
ja,
sondern du würdest immer, sagen wir mal, nur zu 99% deinen Ellenbogen strecken, damit der Muskel quasi nie eine Pause bekommt. Das bedeutet ja für dich auch im Muskel bleiben. Und das ist ja was, das sorgt unweigerlich für mehr Gefühl im Muskel, so, als wenn du diese kurzen Entspannungsphasen hast.
Und auch, und da ist es abhängig von der Art, von der Wahl der Übung. Also es gibt natürlich auch Übungen, also wenn ich jetzt, wie immer, sorry, dass ich unterbreche, aber keine Ahnung, du machst irgendwie SZ-Curls oder halt Langhantel-Curls, machst die auch schwer und so weiter. Natürlich hast du da auch einfach einen ganz anderen Fokus. Da willst du einfach mal eine krasse Last draufbringen und so weiter. Da bleibe ich nicht im Muskel. Also kann ich auch machen, dass ich im Muskel bleibe. Aber es ist ja immer kontextabhängig, wie alles. Ich glaube nur einfach, dass gerade bei Übungen, also bei je isolierter die Bewegung, desto größer muss für mich der Fokus sein auf das jeweilige Geschehen, damit wirklich halt ein lokaler Stimulus entstehen kann.
Das heißt, du glaubst schon, dass es für mehr Hypertrophie-Stimulus sorgt, wenn ich quasi im Muskel bleibe und nicht zwischendrin loslasse?
Ich glaube schon, ja, absolut.
Weil das ist ja, also das ist was, das ist sehr aus der Mode gekommen.
Ja.
So gerade über die letzten Jahre, über dieses ganze, also die Wegentwicklung von Hypertrophie wird bedingt durch drei Faktoren. Mehr hin zu, hey, eigentlich ist es nur mechanische Spannung, ist, glaube ich, auch das so ein bisschen verloren gegangen. Und also ich würde da auch sagen, so, ich weiß es einfach nicht.
Aber mechanische Spannung ist doch auch das. Also mechanische Spannung ist doch nicht nur die absolute Intensität, die ich da drauf bringe. Weißt du, was ich meine? Also so die mechanische Spannung kumuliert sich in jeder Rap, die ich mache.
Genau, aber dafür kann ich sie zwischendrin ja auch kurz loslassen, weil, also was ich mir so denke, so, das ist natürlich, es ist metabolisch ineffizient, wenn ich quasi den Muskel dauerhaft unter Spannung halte und nicht diese kurze Phase habe, wo er quasi mal zumindest einmal kurz durchatmen kann. So. Metabolisch ineffizient. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, sorgt es vielleicht auch für einen krasseren Pump, weil eben das Blut gefangen bleibt so ungefähr im Muskel.
Ja.
Und dann ist eben die Frage, sorgt das für sich genommen für mehr Stimulus? Also eben so dieser metabolische Reiz, wenn wir es so nennen wollen. Und das weiß ich nicht, weil man...
Natürlich weiß man es nicht.
Man kann, ja, es wäre logisch, weil es fühlt sich so an. Und das ist so die Sache. Also natürlich, es brennt viel mehr, es fühlt sich viel asozialer an für den Muskel, wenn du das so machst. Aber damit ist eben nicht automatisch gesagt, dass es auch tatsächlich für mehr Hypertrophiestimulus sorgt. Und das ist natürlich so, weißt du, so, wo kommt Bodybuilding her? Ganz viel von Anekdoten, also einfach den Erfahrungen von Bodybuildern.
Ja.
Und natürlich, wenn du anfängst, irgendwie Bodybuilding zu machen und merkst so, hey, wenn ich so mache, dann spüre ich meinen Muskel viel krasser und der brennt viel krasser und es fühlt sich viel ätzender an. Das muss besser sein für Hypertrophie. Und da, also ich glaube, Stand jetzt, auch wirklich der Wissenschaft ist so, wir wissen es nicht so genau.
Weißt du was, und das, du weißt ja, wie ich dazu stehe und so weiter. Ist mir doch egal, was der Stand der Wissenschaft ist, gerade so auf sowas Reingezoomtes fokussiert und so weiter.
Du mit deinem Anti-Wissenschaft.
Nein, schon, ich meine Bewegungslernen und so weiter, all die wichtigen Sachen, wo es wirklich halt meiner Meinung nach auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und so, steht außer Frage. Aber sowas Reingezoomtes, sowas, sowas Dümmliches wie Bodybuilding und so. Also so, don't get me wrong. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und wenn ich jetzt jemanden habe, und das ist, und jetzt komme ich zum Punkt, der mir eigentlich wichtig ist. Die meisten können halt einfach nicht isoliert trainieren. Das können die halt nicht. Schau dir alle an, die da unten im Gym rumhüpfen und so weiter. Wie viel Curls werden gemacht? Oder schau dich an.
Schau dir mich an.
Schau dir dich an, genau.
Bestes Sag's ruhig.
Bestes Beispiel. Das ist, weil man, also weil es inhärent ineffizient ist und auch anstrengend. Und jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Bizeps Curl. Wenn ich jemanden hätte, und da geht es wirklich auch aus meiner Praxis, also auch wirklich, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, ich will diese Leute eher im Muskel lassen, weil ich weiß, dass die Fehlerquote geringer ist und weil der lokale Stimulus schneller erreicht ist, als wenn ich die Leute entlasten und wieder irgendwie in die Kontraktion kommen lasse. Weil die Menschen sind ja nicht doof, die machen sich natürlich hoffentlich leichter, weil ihr System halt darauf erpicht ist, ja, wie du vorhin schon gesagt hast. Und das ist genau der Punkt. Also im tatsächlichen Umsetzen von Bewegung, und nochmal, ich sehe das bei dir, ich sehe es bei so vielen anderen Kollegen und so, wenn für mich gesichert wäre, dass jeder Curl aus der gleichen Position starten würde, so, ich habe eine volle Entlastung und dann initiiere ich die Bewegung wieder. Und habe trotzdem eine gute Position, also eine gute Position in meinem axialen Skelett und dementsprechend quasi auch in meinem Oberarm. Wo positioniere ich den? Mache ich es mir schwer oder mache ich es mir quasi effizient leichter? So, da würde ich sagen, okay, go for it. Also trainiere das quasi auch progressiv bezogen auf dein Gewicht und deine Reps und so weiter.
Das heißt, so dieses Muskelbleiben kann man auch als Tool nutzen, um einfach wirklich isoliert zu bleiben und nicht zu kompensieren,
abzufälschen,
ja, 100%. Wie auch immer du es nennen willst. Das macht natürlich total Sinn. Weil
und Leuten vor allem auch einfach mal beizubringen, wie sie wirklich einen Muskel kontrahieren. Weil ich meine, bei Bodybuilding geht es einfach darum, Muskeln zu kontrahieren.
Ja.
So, ich meine, du hast vorhin vorgemacht, also wie viele sehe ich bei uns unten irgendwie auf so einer Schrägbank Curls machen, wo sie quasi den schweren Punkt unten überwinden und oben dann irgendwie eine Pause machen? Also so, ich meine, das ist ja Waste of Energy, Time und alles und so weiter so. I don't get it. Das ist einfach so, ich meine, es ist Hanebüchen für mich. Nichts verstanden. Ja, echt. Da ist einfach so, und weißt du, wir sind ja nochmal in einem anderen Boot. Weil wir haben ja auch, und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wo ich selbst quasi meine Argumentation aushebeln würde. Weil es geht ja auch darum, dass man quasi Strukturen auch stärkt. Nicht nur Muskeln, sondern vielleicht auch Sehnen. Also sprich, wenn es darum geht, eine gewisse Art von Curl zu machen, um letztendlich den Schulterkomplex auch zu stärken. Mit allen Attachments, mit allen Ligamenten, die da irgendwie halt artikulieren und so weiter und so fort.
Armtraining sehr underrated für Schultergesundheit.
Ganz genau. Und deswegen ist es schon auch so, dass natürlich ein ein gewisser Stimulus da drauf kommen muss und nicht nur jede Rap sich kumuliert und einfach nur lokal der Bizeps brennt, sondern dass einfach die Range in der Bewegung natürlich auch extrem wichtig ist.
Ja, das so als Tool für Standardisierung zu nehmen,
ja.
So, das trifft es, glaube ich, am besten. So dieses im Muskel bleiben und immer Spannung auf dem Muskel halten, das macht total Sinn, weil eben auch wieder Bodybuilding versucht, Dinge zu standardisieren. Mhm. Also zu standardisieren, welcher Muskel arbeitet, aber dann eben auch eben zu standardisieren, wie viel kannst du, damit du eben langfristig Progressive Overload machen kannst und so weiter. Weil eben, wenn du in Woche 1 deinen Curl so machst, dass du dauerhaft Spannung hältst und super fokussiert auf deinen Muskel bist und in Woche 2 nimmst du auf einmal Schwung aus dem Oberkörper mit, sondern hast du basically zwei verschiedene Übungen gemacht und du kannst nicht die bewegte Last und die Wiederholungen von Woche 1 mit denen von Woche 2 vergleichen. Was ja auch immer, was wichtig ist für deinen langfristigen Progress im Muskelaufbau, dass es halt eine Form der Standardisierung gibt. Und das kann eben die zum Beispiel sein. Das ist auch was ich gerade anwende. So, ich mache Front Squats in meinem aktuellen Plan. Und damit da irgendwas standardisiert ist, mache ich die halt unbroken. Mhm. So, das heißt, ich strecke trotzdem mein Knie ganz und meine Hüfte ganz, aber ich mache halt oben keine Pause, atme nochmal neu und dann gehe ich wieder runter, sondern ich ziehe meine Reps 1, 2, 3 immer im gleichen Rhythmus durch. Und ich mache das, damit ich das irgendwie standardisieren kann. Weil eben, wenn ich, und so trainiere ich normalerweise immer, ich mache irgendwie 3 Reps, dann stehe ich oben, dann atme ich nochmal neu, dann mache ich nochmal 2, dann atme ich nochmal neu, dann mache ich nochmal 1, dann atme ich nochmal neu, dann mache ich nochmal 1 und so weiter. Wenn ich das so machen würde, dann würde ich deutlich mehr Wiederholungen schaffen, als wenn ich sie halt an einem Stück durchziehe. Mhm. Und dadurch ist natürlich die Technik auch auf eine Art und Weise zwischen den einzelnen Reps ein bisschen standardisiert, denke ich, weil man halt in so einen Flow kommt. Bum, 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 bum. Und all diese Sachen sind sinnvoll oder nicht nur sinnvoll, sondern sogar wichtig, wenn es um Muskelaufbau geht und das Erzeugen von Progressive Overload. Gerade in Bezug auf bestimmte Muskelgruppen. Mhm. Ja, das ist immer tricky, also auch so im Coaching wirklich. Wo versucht man Leute quasi in ihren Körper reinzuholen, was man ja auch macht mit internem Cueing, internem Fokus, so. Und wo versucht man, oder wo will man wirklich das Gegenteil erreichen und Leute rausholen aus ihrem Körper, damit sie aufhören, sich im Weg zu stehen, in Bewegungen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Punkt auch von der Kunst des Coachings und des Cueings.
Absolut. Ich meine, das obliegt wieder dem Prinzip, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben.
Ja.
Also ich meine, da fallen mir sofort so viele Beispiele ein. Also Shoutout Severin. Den muss man absolut rausholen aus dem Fühlen und aus dem Denken. Dem muss man einfach quasi ein externes Bewegungsziel geben, damit er nicht quasi intern darüber nachdenkt, wie wäre das jetzt zu bewerkstelligen.
Mhm. Und das ist gerade Leute, die keine guten Beweger sind, die micromanagen oft Bewegung. Mhm. Und die sind zu sehr in sich drinnen und horchen immer zu sehr rein bei allem, was sie machen. Und ich höre dann oft so pauschale Sachen, so, ja, aber Leute, wir müssen ja Leute, brauchen wieder eine Verbindung zu ihrem Körper. Mhm. Und wir müssen Leute in ihren Körper holen. Und deswegen rede ich ganz viel über, hey, hast du das gespürt? Spürst du den Muskel, wenn du das machst und so weiter und so. Ja, Leute haben ein schlechtes Körpergefühl, aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie zu wenig introspektiv sind in Bewegung, sondern manchmal bedeutet das genau das Gegenteil. Mhm. Und das ist wichtig, gerade wenn man Leute hat, die halt Probleme haben, die unsicher sind in Bewegung, die vielleicht auch Schmerzen haben, weil Schmerzen führen oft, meistens sogar wahrscheinlich, zu einem gewissen Micromanagen von Bewegung. Und wenn ich das dann nochmal verstärke als Coach, dann habe ich eigentlich alles falsch gemacht. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und da ist dann eben externer Fokus viel wichtiger, dass man den Fokus auf die Umwelt lenkt, rauskommt aus seinem Körper, wieder Selbstorganisation zulässt oder nicht nur zulässt, sondern sogar befeuert und bestärkt, weil Bewegungskompetenz in einem funktionellen Kontext bedeutet unbewusste Kompetenz. Mhm. Gibt es ja auch dieses Modell, weißt du, diese 4 Ebenen, so unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz. Und was steht ganz oben? Unbewusste Kompetenz. Und da wollen wir ja Leute hinbringen, normalerweise. Und wenn wir wieder zum Bodybuilding gehen und zum Isolieren und so weiter, da geht es darum, dass du in bewusster Kompetenz sehr, sehr gut wirst.
Und dann könnte man quasi natürlich auch wieder so, ihr wisst ja, wir lieben das ja, Spektren und einfach gleiche Paare zu bringen. Wir haben jetzt noch gar nicht über Variabilität gesprochen. Und unbewusste Kompetenz ist ja, das ist die höchste Stufe, oder? Mhm. Ist quasi natürlich auch das breiteste Spektrum an Variabilität. Und solche Dinge müssen uns halt klar sein. Und das ist dann so schön, wenn solche Konzepte dann wieder zusammenfallen und wenn es automatisch dann Sinn ergibt, logischerweise. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, so man muss einfach als Coach halt checken, was jetzt Sache ist und was man jetzt gerade braucht. Weil du hast ja schon auch zu Recht gesagt und Charlotte Franzi, unsere aktuelle Praktikantin, die halt eine krasse Performerin ist, aber halt fucked up ist, gerade was ihre Laufleistung anbelangt. Weil ihre Füße halt Sachen machen und zwar, wenn ihr zuschaut, die hat ein ganz enges Spektrum, ja, weil ihre Füße halt nichts können. Ihre Füße sind halt so fest in einer supinierten Form, also global supinierten Form, und die kann ihr Fußgewölbe nicht relaxieren. Das heißt einfach, sie hat keinen großen Zugriff auf Pronation beziehungsweise auf Großzehextension. Hat sie null. Und das sind einfach solche Dinge, dass man da in so einem speziellen Fall, also kannst du auch mit externem Fokus arbeiten, dass du einfach halt die Umwelt so manipulierst, dass quasi eine Großzehextension vonnöten ist. Ansonsten wird sie die Bewegung nicht bewältigen können. Aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt kann man ihr auch den Fokus mitgeben, was sie wirklich ein inneres Bild irgendwie haben sollte. Und das ist doch das Geile, Leute, oder? Und beides müssen wir halt können. So, wie fängst du an? Wahrscheinlich fängst du an, erstmal die Umwelt zu manipulieren, damit quasi der Lösungsweg, den du dir als Coach oder Therapeutin irgendwie erwartest, schon mal irgendwie reduziert wird. Und dann irgendwann mal kannst du reinzoomen und kannst dem Menschen quasi auch introspektiv die Möglichkeit geben, so hey, und by the way, wie schaut denn es da aus und so weiter. Aber auch so, sorry, so viel Information gleichzeitig in einem Satz wieder, wie immer. Aber man muss halt eben auch wissen, mit wem man es zu tun hat. Es gibt einfach Leute, die können das und die können es vielleicht weniger. Und dann situativ zu handeln, das macht uns zu Profis.
Ich musste jetzt auch gerade halt an eine Reha-Situation denken, wo es ja normalerweise mehr oder weniger immer vom Isolierten zum Integrierten geht. Mhm. Also jetzt zum Beispiel nach einer Kreuzband-OP oder so, Reha-Verlauf. Du wirst immer isolierter anfangen und immer integrierter werden. Und am Ende, also, oder komplexer werden. Mhm. Und das geht, glaube ich, dann auch meistens einher mit dem Fokus, dass du halt am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen mehr internen Fokus brauchst, eine tatsächliche Muscle-Mind-Connection, damit du zum Beispiel deine Quads wieder zum Feuern bringst, die ja meistens im Sleep-Mode sind nach einer OP, nach einer Kreuzband-OP. So, dann musst du wieder Zugriff auf die bekommen, eben wieder lernen, was du vorhin auch gesagt hast, im Bodybuilding-Kontext, lernen, einen Muskel zu kontrahieren. Mhm. So, und da kann man auf jeden Fall auch sein Bewusstsein benutzen, damit es funktioniert und sollte es wahrscheinlich auch tun. Mhm. Aber man muss auf jeden Fall den Schritt gehen, dass eben diese muskuläre Kontraktion dann wieder unbewusst integriert in komplexe Bewegungsmuster gut funktioniert. Und auch da glaube ich, dass so dieses einen Muskel aktivieren, da gibt es glaube ich viele weirde Vorstellungen, die auch oft einhergehen mit, damit du einen Muskel gut aktivieren kannst, musst du in der Lage sein, den willentlich anzuspannen und so. Und da ist auf jeden Fall was dran, das ist nicht falsch. Aber es ist auch nicht automatisch gesagt, dass wenn du in einem isolierten Kontext, wo keine komplexe Bewegungsanforderung ans System gestellt wird, wenn du in diesem Kontext einfach nur deinen Muskel gut squeezen kannst, heißt es nicht automatisch, dass dein Nervensystem diesen Muskel auch in komplexen anderen Kontexten gut aktiviert. Und ich so, also der Eindruck wird oft vermittelt, habe ich das Gefühl, dass es so funktioniert. So, mhm. Weißt du, wenn du den aktiv kontrahieren kannst, dann kann dein System diesen Muskel auch automatisch immer gut aktivieren und einbinden in komplexe Bewegungsaufgaben. Und da gibt es eine Lücke.
Ja, so. Da gibt es eine Riesenlücke, weil ich meine, das ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Ja, aber das ist doch, also alleine so, kannst du dich an den, ich glaube, das ist jetzt schon länger vorbei, Monster Walk und Gluteus Medius Hype, ja. So, weil da spürt man ganz krasse Sachen und dann denkt man so, okay, jetzt habe ich meinen Gluteus Medius aktiviert. Ja, ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, was für weitere Probleme es biomechanischer Art gibt mit dieser Denkweise. Aber dann zu denken, ich habe jetzt mit der Übung in dem Kontext den Muskel ganz krass zum Brennen gebracht, hab den gespürt und irgendwie hat auch irgendwas kontrahiert. Und deswegen kann dein Gluteus Medius jetzt automatisch seine Funktion in anderen Bewegungsaufgaben wie Gehen oder Sprinten besser bewältigen. Das ist Quatsch, so, das ist zu einfach gedacht. Und das ist so dieses, dieses Denken von, okay, einen Muskel aktivieren ist so bewusst oder meistens wahrscheinlich auch unterbewusst, denke ich so, ich kann den anschalten und wenn ich ihn anschalten kann, ja, dann ist er ja an und dann bleibt er an für alles, was ich mache. Ja. So. Das ist so ein mechanisch gedachtes Maschinendenken und beachtet überhaupt nicht die Komplexität von Bewegung und welche Rolle unser Nervensystem spielt und wie unterschiedlich Bewegungskontexte einfach sind und Bewegungsaufgaben. So. Und wie gesagt, das ist nicht ganz falsch. Ich kann, und jeder Profi macht das auch, isolierte Kontexte nutzen, aber ich muss immer noch die Lücke schließen, die existiert zwischen Isolation und Integration.
Es so. Ist schon gut, dass du jetzt nochmal am Ende sagst, so dass, das hat auch seinen Platz. Also diese Lanze würde ich auf jeden Fall brechen, weil das heißt nicht, dass, weil man halt alle Footballerspieler, alle auch Soccerathleten und so irgendwelche Miniband-Borgs irgendwie machen sieht und so weiter, dass es richtig ist. Ja, das wissen wir ja. Aber es hat auf alle Fälle seinen Platz. Nur eben diese Lücke zwischen Isolation und Integration, die besteht halt. Und ich würde noch weiter gehen und würde quasi halt so noch isoliertere Kontexte. Ich meine, bei so Monsterwalks und so weiter hast du ja wenigstens beide Beine auf der Welt. Das ist ja eh schon mal ein mehr integrierter Zustand, als wenn du jetzt irgendwie denkst, so du squeezest nur irgendwie einen Muskel in einer Maschine oder sonst irgendwas und denkst dann, dass du einen Übertrag hast auf eine komplexe Bewegung und so weiter.
Also so du machst irgendwas in der offenen Kette und squeezest irgendeinen Muskel und dann
exakt.
Auf einmal machst du Sachen in der geschlossenen Kette und eben
und denkst,
ganz viele Dinge verändern sich dadurch.
Ja, genau.
Also ganz viele Dinge, alleine so Punktum Fixum, Punktum Mobile und so weiter. Was natürlich dann wieder neuronal ganz andere Muster sind, die du brauchst und so weiter.
Ja, und da sind wir auch wieder einfach so, es ist so schön, oder Leute? PDF halt, Position diktiert Funktion und alles, was wir halt seit Jahren irgendwie versuchen, in die Welt hinauszutragen. Das sind genau die wichtigen Punkte halt. Und dann haben wir jetzt so eine profane Diskussion über Bodybuilding eigentlich, die uns aber auch wieder dahin bringt, dass man sich eigentlich über die wichtigen Dinge Gedanken macht.
Ja, und für Bodybuilding selber, also worüber wir jetzt ja gar nicht so viel gesprochen haben, das ist, finde ich, also für mich ist es auch ein super Weg, wieder halt mehr zu lernen und meinen Trainings-IQ zu steigern, weil es ja eben auch ein Skill ist. Es ist ein Skill, ich bin, glaube ich, relativ gut darin, Bewegungen, komplexe Bewegungen irgendwie effizient zu erledigen, weil ich das halt auch über die letzten Jahre trainiert habe und so. Und ich bin nicht besonders gut darin, mir das absichtlich schwer zu machen und ineffizient zu gestalten. Weil es auch fucking anstrengend ist so.
Fucking anstrengend
auf jeden Fall. Weil es richtig, richtig anstrengend ist. Ja. Und deswegen hat es auf jeden Fall jetzt für mich persönlich auch einfach einen Wert und ist halt was Neues und macht halt Bock. So, weil ich lerne was Neues. Mhm. So, ich beschäftige mich mit anderen Bewegungsformen und damit, dass ich eben Bewegungsaufgaben auch ganz anders lösen kann, wie ich das vielleicht bisher getan habe. Und vielleicht wächst auch meine Brust dadurch, dass ich darin besser werde. Endlich mal.
Ob das so erstrebenswert ist, sei mal dahingestellt. Das ist ja eine andere Diskussion. So. Aber ja.
Und es ist, glaube ich, auch, weil das ist so ein Punkt, den wollte ich vorhin noch nennen bei der Bodybuilding-Diskussion. Es ist ja durchaus auch wichtig fürs Belastungsmanagement, also gerade wenn es um Hypertrophie geht. So, deswegen splitten ist ja Bodybuilding-Training auch gesplittet nach Muskelgruppen und so weiter, weil du willst halt nicht, wenn du deine Quads trainierst, deinen unteren Rücken ermüden. So, du, weil das ist am Ende, also das ist dann hier die Frage, die ich vorhin dir gestellt habe, so, aber ist es nicht egal, wenn einfach andere Muskeln kompensatorisch noch mithelfen? So, ja, vielleicht, aber du baust halt eine, oder du generierst irgendeine Form von Ermüdung, die es eigentlich nicht braucht. Und vielleicht führt auch dieses systemische Mehr an Ermüdung dazu, dass du den Muskel, den du eigentlich stimulieren willst, gar nicht so gut stimulieren kannst, weil du quasi dadurch systemisch eher ermüdet bist als lokal. Weißt du, was ich meine? Habt ihr es verstanden?
Ja, hat man auf jeden Fall verstanden. Aber ich würde diesen Gedanken, würde ich, also der ist 100% richtig, aber ich würde ihn umdrehen, gerade im Bodybuilding-Kontext. Also so, wann immer man sich kompensatorisch bezogen auf den Intent, den man hat, quasi lokal Muskelhypertrophie zu stimulieren, wirst du kompensatorisch immer mit stärkeren Muskeln arbeiten als mit dem lokalen, eigentlich fokussierten Muskel. Also halt klassischer liegender oder sitzender Beinbeuger. Was ist stärker, die Hammies oder der untere Rücken?
Wuchte ich mein Becken durch die Gegend und dadurch bewege ich die das Polster?
Oder habt ihr mal einen wirklichen Bein-Bizeps-Curl gemacht im Sitzen oder auch im Liegen? Habt ihr das mal wirklich gemacht mit guten, fixierten Becken? Boah, wenn man das auch kann, also quasi, wenn man auch wirklich, das meine ich so, diesem faktischen Muskelschmerz widerstehen kann. So. Und da ist man auch an so einem Punkt. Weißt du, so, du überwindest vielleicht initial mit den Kniebeugern, überwindest du vielleicht initial die Bewegung, aber da, wo es in die Kontraktion des Muskels kommt, übernimmt der untere Rücken, weil du der finalen Kontraktion ausweichst, indem du die Position deines Beckens veränderst. Und ganz ehrlich, also jetzt habe ich schon lange in keinem Global Gym mehr trainiert, aber 90% der Menschen, die das machen, machen es genau so, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ich glaube, es ist wichtig, jetzt gerade, wir bleiben mal bei Bodybuilding, so. Ich glaube, es ist wichtig, eine Endkontraktion von einem Muskel auch irgendwie kurz zu halten.
Nein, ist nicht wichtig.
Aber ist es nicht,
weil ich's
was,
meist,
was dir,
ich mach's, ich mach's natürlich,
wodurch weil du den Muskel eben mehr spürst,
ja, und
vielleicht
eine
bessere Muscle
Mind Connection bekommst. Ja, aber da bin ich auch wieder so pragmatisch und anwendungsbezogen. Die Leute können es halt nicht. Also wenn ich die Leute auch noch dazu anhalte, auch noch zu squeezen, dann verlieren sie ihre Position. Die Leute sind nicht stark, indem sie Positionen halten können. Es ist einfach ineffizient und es ist den Leuten zu anstrengend.
Aber in einer perfekten Welt?
Absolut.
Okay. Also der Squeeze am Ende von der Bewegung. Warum würdest du sagen, der ist wichtig?
Also ich glaube, dass der Squeeze...
Oder kann wichtig sein?
Ich glaube, dass der Squeeze, wenn du eine gute Position jetzt in einem Bein-Bizeps-Curl oder auch in einem Arm-Bizeps-Curl hältst, dann ist der Squeeze unweigerlich. Dann, weil sich quasi halt die Anstrengung irgendwann mal kumuliert. Wenn du wirklich weißt, mechanisch...
Aber ich kann ihn ja, also entweder kann ich ihn kurz halten,
ja,
oder halt nicht. Oder ich habe den Squeeze, aber dann gehe ich sofort wieder in die Exzentrik. Also weißt du, wo ist der Vorteil, quasi einen kurzen isometrischen Squeeze am Ende der Bewegung einzubauen.
Er muss gar nicht isometrisch sein. Für mich ist quasi, also ja, eben Curls, wie, also Curls, egal ob es für die Arme oder für die Beine, denke ich intern so, dass es quasi so ist, dass je höher mein Arm kommt oder je mehr quasi mein Bein flektiert, desto größer ist quasi schon die Anspannung und der Squeeze des Muskels. Das heißt, ich denke nicht am Ende der Bewegung den Squeeze, sondern ich squeeze schon die ganze Zeit. Also ich bewege quasi nicht nur das Gewicht.
Das ist das im Muskel bleiben.
Absolut.
Am Ende, gell?
Ich bewege nicht nur das Gewicht von A nach B, sondern ich squeeze das Gewicht von A nach B.
Und da, also auch da weiß ich nicht, was am Ende wirklich für mehr Reiz sorgt. Am Ende sorgt das für mehr Stimulus, was halt für dich individuell funktioniert, logischerweise.
Ja.
Aber das denke ich mir jetzt gerade im Beinbeuger. Ich bin, wenn ich das trainiere, also ich mache den im Sitzen, ich bin komplett locked in, also ich eben, meine Position ist fix, ist standardisiert, mein Becken bricht nicht irgendwie aus, macht komische Sachen. Das Einzige, was sich bewegt, ist immer mein Kopf, wenn ich mich anstrenge. Das sieht, glaube ich, auch manchmal ein bisschen wild aus. Und da wäre, weil das ist die perfekte Gegenüberstellung von interner Fokus, externer Fokus. Interner Fokus, das, was du gerade gesagt hast, ich squeeze die Rolle, das Polster quasi zu meinem Arsch.
Ja.
Und ich stell mir aber vor, wenn ich das mache, dass ich einfach das Polster so fest und kraftvoll wie möglich wegdrücke. Mhm. Es ist kein riesiger Unterschied, aber es ist dann doch ein großer Unterschied, ob ich die Bewegung so denke oder so denke. Mhm. Und ich denke die mit einem externen Fokus. Und jetzt kommt noch eine Frage für dich.
Ich würde dir erstmal da kurz ein Feedback geben.
Ja.
Also allein schon, weil sich dein Kopf bewegt und so weiter. Und also du wirst stärker, aber du kriegst nicht mehr Muskeln, das sage ich dir jetzt schon.
Das bezweifle ich ganz stark, dass es so ist.
Wir messen mal
seine, weil mit welchen Muskeln soll ich denn dieses Gewicht bewegen, wenn nicht mit meinen Hamstrings?
Ich glaube, dass einfach die Bewegungsvariabilität und die Möglichkeit des Kompensierens übertragen auf dein System sich immer noch erhöht. Wenn du quasi halt einen externen Fokus in einer gewissen Rigidität hast versus einen internen Fokus. Aber Leute, hey, am Ende weiß es keiner.
Und weißt du, die beiden Dinge bedingen sich ja gegenseitig. Also natürlich spüre ich auch, dass meine Hamstrings arbeiten, während ich diese Übung mache. Weil, wie gesagt, so, was soll sonst dieses Gewicht bewegen,
ja,
in einer isolierten Bewegung wie einem Hamstring Curl, vor allem wenn ich dafür sorge, dass mein Becken locked in bleibt.
Mhm. Wie anstrengend ist es für dich, die Position zu halten und den Fokus aufs Becken? Also so, weißt du, was ich meine? Wie sehr kannst du dich auf deine Muskeln konzentrieren, die eigentlich actually arbeiten sollen?
Es ist nicht super anstrengend, weil ich sitze ja in einer Maschine. Also die Maschine übernimmt ja ganz viel von der
einen gewissen Anteil, würde ich sagen.
Ja, also ich kann mich da, ich schiebe mich halt in den Sitz rein. Ich habe ein Pad oben auf mein Knie drauf und ich kann mich in das Gerät reindrücken. Das heißt, ich brauche jetzt nicht viel kognitive Kapazität, um mich rigide locked in der Maschine zu halten. Mhm. So. Weil mir das die Maschine halt sehr, sehr leicht macht. Und ich glaube, dass es, aber eben, ich weiß es nicht, ist nur meine Meinung.
Man weiß es halt auch nicht.
Dass es auf den Stimulus für meine Hamstrings bezogen sehr, sehr wenig, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, zwischen internem und externem Fokus jetzt in dem Hamstring Curl.
Mhm.
So, weil so oder so wirst du halt so lange trainieren, bis dein Muskel nicht mehr kann, also halt ans tatsächliche Muskelversagen, weißt du?
Ja, ja.
Und ob ich mir jetzt vorstelle, ich squeeze das Gewicht nach hinten oder ich drücke das Polster so fest nach hinten wie möglich, so, ja, mechanische Spannung würde so oder so wirken auf den Muskel und wenn ich das Ganze dann progressiv trainiere, dann werden auch die Hamstrings wachsen.
Absolut, so also verstehe mich nicht so falsch. Ich glaube, das Wichtigste festzuhalten ist wirklich das Bodybuilding halt. Also,
ja, aber du hast gerade gesagt, ich werde nur stärker, aber meine Muskeln werden nicht wachsen.
Ja,
so. Ich glaube, du spinnst.
Dazu stehe ich immer noch. oder anders formuliert.
Macht keinen Sinn, Leute.
Du wirst, deine Muskeln werden auch wachsen, definitiv. Aber du sprichst ja auch gerade von einem Zugewinn. Du willst ja was Neues lernen und so weiter. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr, sehr sinnvoller und sinnstiftender Zugewinn für dich wäre. Aber man weiß es ja nie. Das ist ja quasi auch, glaube ich, einfach so jedem Tierchen sein Pläsierchen und wie man halt Bock hat zu trainieren. Was wir aber festhalten können, ist nicht Muscle-Mind-Connection, sondern Positions-
Mind-Connection.
Danke, Mind-Connection.
Mhm.
Darauf haben wir uns ja verständigt. Und Leute, das ist einfach das Wichtige, weil wenn eben die Position gilt, rigide zu halten und dann werden die Muskeln das machen, was sie machen sollen. Das ist das Wichtige.
Isoliert. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass verschiedene Muskeln dir halt verschiedenes Feedback geben werden. Also das ist ja auch nicht immer gleich.
Absolut.
Den einen Muskel spürst du halt besser und hast eben eine bessere, nennen wir es Muscle-Mind-Connection, als zu einem anderen Muskel, weil die halt einfach, Muskeln sind unterschiedlich repräsentiert in unserem Gehirn.
Mhm.
So, das ist auch wichtig zu verstehen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Satz und ich glaube, ich kann hart trainieren, weil eben, ich finde auch, wenn man ein paar Dinge beachtet, dann ist es halt relativ einfach, mit Maschinen hart zu trainieren. So. Aber da spreche ich nur für mich. Wenn ich nicht mehr kann bei einem Satz Hamstring Curls, dann brennen mir jetzt nicht krass die Hamstrings am Ende vom Satz. Aber ich bin ans Muskelversagen gegangen, weil ich kann einfach mein Knie nicht mehr beugen.
Mhm.
So, weißt du? Also auch so, ich glaube, man sollte nicht die Qualität von einem Satz
absolut
koppeln, ja, ja, an das Muskelgefühl, das du während dem Satz oder am Ende von dem Satz hast. Aber gerade das Gefühl bedingt natürlich auch so ein bisschen, wie gut du wahrscheinlich bedingt mit, wie gut du ans Muskelversagen tatsächlich kommst.
Also würde,
das sind Faktoren, die sich alle gegenseitig irgendwie beeinflussen.
Absolut. Ich würde schon quasi, also lass uns mal uns beide gegenüberstellen. Du bist nicht so ein Fühler. Du bist aber trotzdem am Versagen, also es funktioniert einfach schlichtweg nicht mehr, du kannst dich hart belasten.
Ich kann nicht fühlen, aber ich bin am Versagen immerhin.
Du kannst dich hart belasten und ich nehme jetzt mal mich als Gegenbeispiel. Ich kann halt krass reinfühlen und wie ich schon immer sage, ich will quasi die leichteste externe Last so schwer wie möglich bewegen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Satz. Das ist so, das macht mein Training aus, also gerade wenn ich isolierte Bewegungen mache. Und das kann natürlich auch mitunter ein Cop-Out sein. Dass man sich halt einfach irgendwie denkt, so, ja klar, aber ich spüre ja jede Rap viel mehr als du.
Genau.
Deswegen muss ich mich ja gar nicht absolut mit hoher Intensität belasten, also schwere Gewichte bewegen und so weiter. Weil ich kann das ja auch mit 2 Kilo und du brauchst 20 dafür. So. Also ich glaube, dass man, wie gesagt, best of both worlds, man kann sich da sicherlich in der Mitte annähern. Und das macht natürlich auch Sinn, das ist ja vollkommen klar. Also es gibt einfach so gewisse Dinge, dann kommen wir wieder auf die Wissenschaft und so weiter, die ja Fakten sind. So, also und die sollte man natürlich auch nicht negieren. Wie heißt das auf Deutsch?
Negieren.
Negieren wollte ich sagen.
Negiri.
Neglecten. Negiri wären jetzt geile, by the way. Und ein kalter Weißwein dazu.
Gleich, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Weißt du, wer sein Training auch so macht wie du? Die leichteste Last so schwer wie möglich machen. Habe ich letztens im Internet drin gesehen. Deadlift D-Soast. Shoutout.
Mit dem willst du mich jetzt in einen Topf werfen, oder wie?
Ja. Yep.
Scheiße.
Der hat es auch gepreacht. Und by the way, ist ja auch kein Zufall, dass vielleicht Trainierende ab einem gewissen Alter mehr in diese Strategie quasi gehen, die du gerade skizziert hast, weil es auch einfach Sinn macht. Also es macht einfach Sinn, aus gesundheitlichen Gründen sein System nicht mit absolut schweren Lasten für immer zu belasten, wenn man halt mit leichteren absoluten externen Lasten auch einen sehr guten Stimulus bekommt. Mhm. Wenn man den wirklich bekommt. Also eben, wenn man das nicht so macht, wie du gerade gesagt hast, dass man das so als Ausrede nutzt. Oh ja, du kannst es halt nicht, weil du hast so eine schlechte Muscle-Mind-Connection und so. Und dann spürt man zwar krass, aber kriegt halt keinen Stimulus. Das kann schon auch sein.
Ja, ja, absolut.
Genauso wie es sein kann, dass man halt einen Scheiß-Stimulus bekommt auf die Zielmuskulatur mit super viel externer Last, wenn man es halt einfach irgendwie bewegt. So.
Ja. Ach ja.
Wie so oft.
Dieses Training, ja.
Liegt das Optimum halt irgendwo in der Mitte.
Ich bin so.
Und das macht total Bock, sich diese Gedanken zu machen und also auch halt im Trainingsprozess selber da mehr Fokus drauf zu haben.
Ja, aber mir macht's Bock. Aber man muss es halt einfach, am Ende muss man es halt machen.
Ja, das ist immer das Nervige mit Training, gell? So, ja. Muscle-Mind-Connection muss man machen. Positions-Mind-Connection muss man machen. Mechanische Spannung muss man machen.
Man muss halt Sachen ausprobieren und man muss dem ganzen Prozess halt auch Liebe schenken und dann auch, dann wird man Früchte ernten. Jeder. Und das ist doch das Geile, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr trainiert, ob ihr...
Ich wollte gerade sagen, was ihr zu dauerhafter Spannung auf dem Muskel sagt, zum Beispiel. Denkt ihr, das ist wichtig für Muskelaufbau? Denkt ihr, es ist wichtig, den Muskel brennen zu spüren? Weil ich spüre meine Hamstrings nicht brennen, aber wenn ich dann komischerweise, wenn ich dann auf der Maschine, wenn ich dann aufstehe zwischen meinen Sätzen und eben apathisch durchs Gym laufe, was ich halt immer mache in meinen Satzpausen, dann kann ich auf einmal nicht mehr normal gehen. Also irgendwas passiert da, glaube ich, schon, wenn ich das mache.
Gut.
Diese Sachen.
Gut.
Aber ich muss dir da leider recht geben, so dieses Squeezen, gerade Leg Extension, noch besseres Beispiel.
Ja.
So, wo ich halt, ich glaube auch, weil das Gerät nicht besonders gut konstruiert ist, was so die Widerstandskurve angeht. Mhm. Aber also da mal wirklich in eine Endkontraktion zu kommen und die kurz zu halten, wäre wahrscheinlich ganz gut für meine langfristige Entwicklung meiner Quads. Und da baller ich halt einfach nur raus. Und ja, meistens komme ich gefühlt auch gar nicht so in die hundertprozentige endgradige Streckung. Wie gesagt, weil, glaube ich, die Widerstandskurve jetzt nicht so optimal ist.
Oder du zu schwach bist für das Gewicht, das du auflegst.
Oder so. Also da wäre es, eben, ich habe keinen Bock drauf, weil es einfach fucking anstrengend ist, mental so, körperlich auch, aber für mich eher mental. Aber da wäre es wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, gut für mich, wenn ich das Gewicht ein bisschen runterschrauben würde und halt die Reps über einen Squeeze und einen kurzen Hold auch, also wirklich einen isometrischen Squeeze am Ende, so ein bisschen besser standardisieren würde. Mhm. Bei Leg Extension ist es noch leicht. Da ist es das Allerwildeste, was man da sieht. Also es ist wirklich, du bist so. Es ist doch nur ein Beinstrecker, kann man ja nichts falsch machen. Ja. Und dann sitzt du da im Gym und siehst, wie Leute einen Beinstrecker machen, bis so, okay, doch, kann man.
Ja, absolut.
Aber auch, weil man da nicht so, weil der hat kein Pad für quasi oben auf den Oberschenkeln, der Beinstrecker, so, sondern da bist du halt frei. Und das reicht schon. Und Leute, weißt du, so heben ab und setzen sich wieder hin mit jeder Rap und solche Sachen. Da denke ich mir auch so, ja, ich bin mir nicht sicher, wie viel jetzt gerade bei deinen Quads ankommt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es mal ausprobieren werde. Ich hab jetzt schon Angst.
Ja, also Beinstrecker geben wir jetzt dem Quiz auf, oder Leute?
Muss ich jetzt machen, oder? Ja, du hast schon recht. Wenigstens bei einer Bewegung.
Ja, genau.
So. Und bei der macht es, glaube ich, auch am meisten Sinn. So.
Schaust mal, ob du einen geilen Pump rund ums Knie bekommst.
Ich werde berichten. Ja, weil das ist auch die Sache. Ich krieg ganz, ganz schwer nur Pumps. Vielleicht sollte ich das mal.
Warum wohl nicht?
Wissen auch. Scheiße.
Ja.
Das ist genetisch, Andi.
Ja.
Das ist alles genetisch.
Nein, glaube ich nicht.
Ja, vielleicht kriege ich echt mal einen Quad-Pump, wenn ich das mache. Wahrscheinlich sogar. Gell?
Sehr wahrscheinlich.
Wann habe ich? Samstag. Samstag habe ich wieder. Ich werde es ausprobieren. Ich werde es einfach mal machen.
Wie ist die Abfolge da von Oberschenkel Vorderseite Übungen oder wie ist das?
Hack Squat, dann sitzender Leg Curl, dann Leg Extension, dann Adduktorenmaschine, dann Bauch, fertig. Das ist mein maschinenbasierter
Leg Day. Aber wieso, also gerade jetzt, ich glaube, damit habe ich dich schon mal konfrontiert, wieso drehst du es nicht um und haust einfach mal die Isolationen vorher und machst dann die Komplexe am Ende? Das, wenn ich dich coachen würde, würde ich dir das 100% genauso aufgeben.
Und warum?
Naja, weil ich einfach will, dass du so ermüdet bist, dass du quasi bei der komplexen Bewegung viel mehr die Möglichkeit hast und auch so quasi hier vom Fokus Ego wegschiftest und hin in der Zieltechnik bleibst. Also ich möchte einfach, dass quasi vor allem, oder ich würde es vielleicht so machen, ich würde dich Beinstrecker machen lassen, dann würde ich dir wahrscheinlich die Hack Squats geben, um das Gefühl von dem Quad Pump mit in den Hack Squat zu nehmen. So, ich würde mir natürlich auch anschauen, wie machst du denn Hack Squat? Also ist der wirklich kniedominant oder ist der kompensatorisch irgendwas so? Was ist dein Fokus für einen Hack Squat und so weiter? Würde ich dich natürlich alles fragen. Und dann würde ich dir vielleicht.
Kein interner auf jeden Fall.
Dann würde ich dich vielleicht einfach nochmal die anderen Isolationsbewegungen machen lassen. Aber ich würde dich mindestens beinstrecken lassen vor einem Hack Squat.
Mit dem Ziel, aus dem Hack Squat mehr Quad-Stimulus rauszuholen?
Absolut.
Aber wäre es nicht logisch zu sagen, wenn ich erst Leg Extensions mache, dann sind meine Quads hardcore ermüdet und dann werde ich im Hack Squat von ganz alleine mehr meine Glutes benutzen Hüfte, weil meine Quads sind ja ermüdet.
Ja, dieser Gedanke ist theoretisch natürlich total richtig.
Schön, dass wir darüber noch reden übrigens, weil dieses Konzept von Vorermüdung im Bodybuilding hat aus genau dem Grund für mich nie Sinn gemacht.
Ja, aber für mich ist es einfach so, dass gerade jemand wie du, der halt nicht fühlen kann, dem würde ich quasi halt die Möglichkeit geben.
Ich bin innerlich tot,
quasi. Leute. Weißt du, dass du den Fokus darauf shiftest, dass du wirklich kniedominant arbeitest im Hack Squat und nicht die Last so umverteilst auf so viele Muskeln wie möglich. Auch da wiederum super Beispiel und ja, straft mich Lügen. Urs, auch wieder als bestes Beispiel. Natürlich ist der Hack Squat für ihn auch eine Komplexbewegung, wo natürlich mehr passiert als nur Quad-Dominanz. Sondern natürlich hat er auch seine Glutes dabei und so weiter. Aber
Adduktoren auch massiv wahrscheinlich.
Auch Adduktoren natürlich und so weiter. Eh klar, so. Ja. Aber jetzt um diese zwei, ich sag mal, um diese großen Muskelgruppen zu differenzieren, quasi in einer Komplexbewegung wie Kniebeuge. Dann schaust du dir aber an, wenn er mit jemandem zusammen trainiert, das ist das gleiche Beispiel wie immer. Der Urs kann im Muskel bleiben, der hat immer die gleiche Bewältigungsstrategie. Ja, also der Lösungsraum ist sehr, sehr eng. So, die Variabilität ist da wahrscheinlich ziemlich eingeschränkt.
Also er failt auch in seiner einen fixen Bewegungsstrategie und er fällt nicht in einer anderen Bewegungsstrategie,
genau.
Weil er eben drei Reps vor Ende nochmal irgendwie sich anfängt anders zu bewegen.
Und andere Leute, mit denen er trainiert und so weiter, die können das halt nicht. So. Also egal, weg von denen, aber hin zu dir wieder und so weiter. Ich glaube, dass das einfach ein super probates Mittel wäre für dich, also den externen Fokus gerade auch bei einer komplexen Bewegung mal mehr auf die Seite des internen Fokus zu schieben. Das würde dir einfach unglaublich
das
viel
heißt,
bringen.
Du gehst davon aus, dass wenn ich erstmal meine Leg Extension mache, dann merke ich schon meine Quads, so, weil die sind halt dann auch, die haben gearbeitet, die sind ermüdet. Und dieses Gefühl kann ich dann mitnehmen, um mehr fokussiert meine Hack Squats zu machen?
Nein. Das ist ein Narrativ und eine Argumentation, die ist natürlich Nonsens.
Okay.
Die würde ich so nicht stehen lassen. Es ist motivational ein Ego-Ding. Ich würde eine Vorbelastung reinschieben für dich, um dir die Absolution zu geben, leichter trainieren zu können. Also nach dem Motto, ich habe ein leichteres Gewicht, das ich aber schwerer bewege. Das ist mir das Wichtige. Meine Argumentation ist nicht, dass Vorermüdung was bringt. Und das Vorermüdung ist ja letztendlich dann so quasi der elaborierte französische Cousin von Aktivierung, wenn du so willst. Weißt du, was ich meine? Ja, ist so.
Der elaborierte französische Kommissar.
Cousin. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also das wäre eine vergleichbare Kombination. Da
bringt jetzt noch eine Ebene mit
ich
rein.
Ich weiß, da habe ich auch, das will ich gar nicht. Nein,
ich meine deine Ebene auch. Also
ja.
die motivationale Ebene zu sagen, so hey, jetzt gehe ich mal mit dem Gewicht ein bisschen runter und mache den Hack Squat Quad fokussiert. Was im Moment gar nicht mein Fokus ist. Also für mich ist der Hack Squat keine Quad-Übung, sondern ein Squat. So, aber ich könnte ihn natürlich mehr zu Quad-Übung machen. Und da kommen dann noch mehr Faktoren rein, weil man kann ja auch tatsächlich durch, das würde ich dann wieder durch einen externen Fokus machen, Kraftvektoren manipulieren, mhm. indem ich zum Beispiel sage, ich drücke mich nicht mit den Schultern ins Polster, sondern ich drücke meinen Arsch nach hinten ins Polster, was eher ein externer Fokus ist. Und das mache ich dadurch, dass ich den Boden quasi nach vorne wegschiebe. So, das ist übrigens, by the way, wenn wir jetzt mal hier sind, wenn ihr sowas lernen wollt, dann kann ich euch sehr die Literatur von Dust Gym bzw. Intelligent Strength empfehlen. Code MTMT, dann wissen die, dass ihr von uns kommt und ihr könnt immer sparen, weil da sind genau solche Sachen erklärt und das finde ich sehr, sehr interessant. Also eben, du kannst den Lastarm aufs Knie und auf die Quads erhöhen, je nachdem, ob du dir im Hexquad vorstellst, du schiebst den Boden unter dir nach vorne weg und drückst eben deinen Arsch ins Polster, höherer Lastarm aufs Knie und auf die Quads. Ist es jetzt Muscle-Mind-Connection? I don't know. Ist es interner oder externer Fokus? Keine Ahnung. Beides wahrscheinlich.
Es ist Positions-Mind-Connection, das, was wir gesagt haben.
Ja, und auch wie interagiert mein Fuß mit dem Boden-Connection, ist auch noch mit drin. Versus ich drücke einfach den Boden nach unten so fest weg wie möglich, wo ich automatisch einen festeren Anpressdruck durch meine Schultern haben werde im Hexquad und dadurch der Lastarm aufs Knie automatisch schrumpft und dadurch der Lastarm auf die Hüfte größer wird und meine Glutes und meine Adduktoren mehr Arbeit machen. So. Und auch was ist leichter? Mental, kognitiv, natürlich meine Strategie.
Absolut, natürlich.
Und damit kann ich auch mehr Gewicht bewegen. Surprise. Und dann ist immer noch die Frage, ob unterm Strich der Stimulus für die Quads so viel geringer ist mit meiner Strategie, als wenn ich das Gewicht runternehme, weil dann bewege ich ja weniger Last. So, aber habe mehr auf den Quads relativ gesehen. Aber habe ich absolut unterm Strich vielleicht nicht nahezu den gleichen Stimulus
Nein,
für die Quads, wenn ich es mit meiner Strategie
mache. Hast du definitiv nicht. Punkt. Das ist eine Aussage, die wird man auch niemals irgendwie untersuchen können. Aber ihr habt es trotzdem hier gehört. Und sie ist 100% richtig. Ist ja auch egal.
Und da kommt dann auch wieder das Ermüdungsthema ins Spiel. Weil weißt du, dann habe ich ja auch meine Adduktoren und meine Glutes geschont im Hexquad und kann mir die vielleicht noch besser und gezielter und effektiver zerlegen, wenn ich dann, keine Ahnung, Hip Thrusts mache oder die Adduktorenmaschine oder whatever. Mhm. Und das ist ja, also das hat eigentlich niemanden wirklich zu interessieren, außer jemanden, der Bodybuilding wirklich auf hohem Niveau macht. So. Aber ich finde es trotzdem total interessant, weil das sind halt so die kleinen Feinheiten im Belastungsmanagement, in der Trainingsplanung. Weil eben, wenn du als Coach sagst, ja, ich programmiere dir hier einen Hexquad rein, je nachdem, wie du den halt ausführst und mit welcher Last, beeinflusst es natürlich dann auch die Übungsauswahl für die restliche Session. So, brauche ich überhaupt noch eine Übung für die Glutes oder für die Quads? Und so weiter und so weiter. Wie viel Volumen, also zu welchem Volumen zähle ich den Hexquad? Ist es Squat-Volumen, ist es Glut-Volumen, ist es Adduktoren-Volumen, bla 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 bla. Schon spannend.
Super spannend. Ja. Und ich möchte mein Narrativ nochmal anpassen. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie, weißt du, wenn du mal, was ich gesagt habe, so, du hast eine Isolationsbewegung und hast eine komplexe Bewegung und dementsprechend gehst du bei der komplexen Bewegung, also sprich jetzt hier in dem Beispiel beim Hexquad mit dem Gewicht runter. Von mir aus gehst du mit dem Gewicht gar nicht runter. So, was ist denn schon runtergehen? Was ist deine Baseline? Was ist dein Ausgangswert?
Das wär auch ein sehr interessanter erster Test. Gar nicht mit dem Gewicht runtergehen, sondern gucken, wie viele Reps schaffe ich denn mit dem gleichen Gewicht, wenn ich meine Strategie
That's
und meinen Fokus
point.
Ändere.
Darauf will ich hinaus.
Ja.
So, und das zeigt dir ja auf quasi wahrscheinlich, dass, also das wäre jetzt auch natürlich eine Hypothese, die ich aufstellen würde, dass die effizientere und dementsprechend natürlich die Strategie mit höherem Output ist natürlich die, über die du nicht nachdenkst, wo du einfach was machst. Sobald du einen internen Fokus
legst. Stärken nutzt.
Ja, logisch. Ja. Sobald du einen internen Fokus hast und quasi isolierter über die Kniestreckung kommst, nimmst du dir ja quasi kompensatorische Möglichkeiten. So. Und dementsprechend ist wahrscheinlich der Output geringer. Machst wahrscheinlich weniger Reps whatsoever.
Viel weniger Reps wahrscheinlich, weil, also alleine, wenn man sich die Größe von diesen Muskeln anschaut, also meine Glutes und meine Adduktoren sind auf jeden Fall größer als meine Quads. So. Das wäre mal auch ein interessantes Experiment. Ich weiß nicht, ob ich das beides in der gleichen Session hinbekomme. Erstmal Quads squeezen in der Leg Extension und dann auch noch den Hex-Squat ändern. So. Und ich muss auch sagen, so, es macht mir schon sehr viel Spaß, im Hex-Squat auf Output zu trainieren. Und ich mache die immer noch clean, also ich aber clean mit einer ausgeglichenen oder selbstorganisierten muskulären Aktivität, wenn du so willst. Also, Fleisch und Maschine heißt übrigens das Buch. Ich war vorhin, habe ich eigentlich Blackout. Fleisch und Maschine. Für alle, die die Sachen wissen wollen über gerade so Lastarme, Biomechanik oder Mechanik auch, also diese Grundlage von der Biomechanik, die tatsächliche Mechanik, saugut erklärt in Fleisch und Maschine. Shoutout an Andy Pürzel, Code MTMT, checkt es aus. Der Javan schreibt euch das auch nochmal in die Shownotes, einen Link zu dem Buch.
Ja. Wenn alles klappt.
Wenn diesmal alles klappt, gell? JDB.
Ja? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, if you know, you know. Ein Thema, über das man halt stundenlang reden, gell?
Geil rein philosophieren, weil weil es auch so schön ist, dass es da eben keine konkreten Antworten gibt zu den meisten Themen und halt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen.
Aber ich würde trotzdem gerne als Bottomline festhalten, das könnt ihr auch mal in den Kommentaren hinterlassen und festhalten, wenn ihr es genauso seht wie ich. Wir können festhalten, dass der Quiz ein Feigling ist vor echter Anstrengung. Oder? Seid ihr da bei mir?
Das müssen wir schon nochmal aufdröseln, weil ich kann mich anstrengen. Ich bin ein Feigling vor lokaler Anstrengung und Belastung.
Ich weiß.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Ich weiß, ich weiß.
Deswegen trainiere ich auch so, deswegen hasse ich auch Armtraining schon seit immer. Genau deswegen.
Ja, ich auch. Es tut einfach weh. Ja gut, also es ist ein
genau, und ich kann nicht fühlen, ich bin innerlich tot, das haben wir auch festgestellt in der Folge. Und also es gab ein paar wichtige Learnings, so auch für mich persönlich, Leute. Okay, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
Yes.
Okay.
See you later.
Bye.